Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass die Gemeinde des Leibes Christi als Tempel Gottes und Wohnstätte des Heiligen Geistes aufgebaut ist auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Nun wollen wir einkehren bei dem Apostel Johannes und heute eine fundamentale Botschaft von ihm hören, in 1. Johannes 1. Dort beginnt der Apostel mit den Worten, was von Anfang an war. Und hier möchte ich schon einmal innehalten. Was von Anfang an war, ist normalerweise dem Menschengeist verdeckt. Allerdings sucht die Wissenschaft, sucht die Philosophie, suchen sogar die Astronomen nach den ersten Anfängen der Schöpfung. Und sie versuchen, ein Principium zu finden, so sagt der Lateiner, eine allerletzte Weltformel, die alles zusammenfasst, was es gibt, Energie und Materie. Jeden Stern und jede Galaxie, jedes Tier und jede Pflanze, wir könnten hinzufügen jeden Engel und jeden Menschen, jedes Staubkorn und jedes Atom und jedes Molekül. Und man hat ja an einer solchen Weltformel schon gearbeitet. Eine einzige mathematische Formel, die alles beinhalten kann, wie es Heisenberg versucht hat und andere. Was von Anfang an war. Aber das meint Johannes nicht. Ich darf weiterlesen. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Und nun auf einmal wird es uns klar, es geht gar nicht so sehr darum, was von Anfang an war, sondern wer von Anfang an gewesen ist. Jesus Christus, das Wort des lebendigen Gottes, der Logos Gottes, durch den der Vater alles erschaffen hat, in dem alle Baupläne niedergelegt sind für jegliche Schöpfung, ja sogar alle Zeitenpläne, der das All trägt durch das gewaltige Wort seiner Kraft, der alles, was im Leben steht, auch alle Materie in Gang erhält nach dem Ratschluss seines Willens. Ja, er ist wirklich die Logik der gesamten Schöpfung, die Weltformel Gottes, der Vater der Äonen, der Schöpfer des Alls, der Werkmeister Gottes, die Quelle des Lebens, weshalb hier auch von dem ewigen Leben die Rede ist, das aus ihm, dem Wort des Lebens, hervorkommt. Wir werden bei diesem Anfang des ersten Johannesbriefes sicherlich erinnert an den Beginn des Johannesevangeliums, wo es heißt, im Anfang war das Wort, war der Logos, und das Wort war bei Gott oder war auf Gott hingewandt, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang auf Gott hingewandt. Alles ist durch dasselbe geworden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht scheint in der Finsternis, jedoch die Finsternis hat es nicht erfasst. Und da werden wir auch erinnert an 1. Mose 1, Vers 1, das erste Wort der Bibel. Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve et ha-ares, so heißt es im Hebräischen. Am Anfang erschuf Gott alle Dinge, die Himmel und die Erde. Oder eigentlich im Anfang. Und wer ein wenig Hebräisch kann, der weiß, dass dieses Wort Reshit, Anfang, auch ein Wort beinhaltet, das Haupt bedeutet. Im Anfang, im Haupt, hat der Vater das All erschaffen. Und dieser Anfang aller Dinge ist Jesus Christus selbst. Er ist das Haupt, nicht nur seiner Gemeinde, sondern nach dem Kolosserbrief auch das Haupt des gesamten Weltenalls. In ihm ist alles erschaffen. Es ist also kein neutraler Anfang gemeint, im Sinne einer ersten Zeitsekunde, im Sinne eines Urknalls, der die gesamte Materie und Energie des Weltalls in einer Sekunde freigesetzt hat, sondern mit diesem Anfang ist Jesus Christus gemeint, das Haupt aller Zeiten und aller Welt. Er ist der Logos, er ist auch die Logik für alles, was im Weltenall geschieht. Auch wenn wir manchmal diese Logik des Heilsplanes Gottes, diese Logik in der Schöpfung, diese Logik im Weltenall nicht mehr zu erkennen vermögen, wenn wir nur hinschauen auf das, was in der gefallenen Welt geschieht, an Katastrophen und an entsetzlichen Verwüstungen. So ist Jesus Christus, so schauten wir ihn gestern, das absolute Fundament nicht nur seiner Gemeinde, sondern der Fels der Ewigkeiten, auf dem die ganze Schöpfung Gottes gegründet ist. Ich möchte hier einige Stellen der Heiligen Schrift nennen, die uns das Mosaik des Gottesbildes in diesem Punkt noch enger zusammenfügen. Wir erkennen ja alles stückweise, das heißt qualitativ hochwertig, aber immer nur ein Teil des Ganzen. Und so können wir nur, wenn wir fleißig die Schriften erforschen, die uns der Heilige Geist lebendig machen will, Steinchen auf Steinchen zusammenfügen, am besten in Gemeinschaft mit allen Heiligen. Und so schließt sich uns das wunderbare Bild der Offenbarung Gottes immer deutlicher zusammen, wie es bei einem Mosaik ist. In Sprüche 8, Vers 22 berichtet der Werkmeister Gottes als Augenzeuge der Schöpfung Gottes und als Werkmeister des Vaters: Jahwe besaß mich als Anfang seiner Wege, vor seinen Werken von jeher. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, von Anbeginn, vor den Uranfängen der Erde. Ich war geboren. Und dieser Abschnitt endet dann mit dem wunderbaren Wort: Meine Wonne war an den Menschenkindern, an den Söhnen Adams. Hier haben wir den Anfang, in dem Gott die Himmel, die Weiten des Universums und die Erde erschaffen hat. Oder denken wir an Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und in Vers 18, er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus Toten. Und in Offenbarung 3, Vers 14 heißt es: Dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Und da gewinnt die sachliche Aussage, was von Anfang war, auf einmal ein ganz persönliches Kolorit. In diesem Anfang hat der Vater alles erschaffen. Die Stelle in Kolosser 1, 15 redet von ihm als von dem Anfang, dem Erstgeborenen aus den Toten. Es ist eigenartig, dass das Urwort Gottes aus Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, in der Bibel in einer zweifachen Weise angewendet wird. Einmal auf die Herausstellung des Sohnes aus dem Vater als dem Gegenüber seiner Liebe vor Grundlegung der Welt. Als den Werkmeister, durch den er alles geschaffen hat. Zum Zweiten aber wird dieses Wort verwendet, jedenfalls in der Apostelgeschichte, von der Auferstehung Jesu Christi, wo der Vater abermals gesprochen hat, du bist mein Sohn, Beni Atta, heute habe ich dich gezeugt. Weil hier nicht die Schöpfung beginnt, aber die Neuschöpfung aller Dinge nach der Versöhnung, die der Herr Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Und in diesem Zusammenhang steht auch das, was wir Wiedergeburt nennen. Jenes Ereignis, da wir ewiges Leben, wir hörten es gerade in 1. Johannes 1, das heißt, das Leben der kommenden Heilszeiten der Vollendung empfangen haben durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. So wie der Apostel Petrus es einmal in seinem ersten Briefe gesagt hat, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Neuschöpfung, wo der Vater abermals gesprochen hat, über dem Erstgeborenen aus den Toten, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und vielleicht wird für uns jetzt das Mosaik dieser ersten Aussage abgerundet mit einem Hinweis auf 1. Johannes 2, 13 bis 14, wo die drei geistlichen Wachstumsstufen genannt werden und wo es von den Kindlein, die soeben Leben aus Gott empfangen haben in der Wiedergeburt, gesagt wird, sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Das ist der Vater und der Sohn. Und deshalb schreien diese Kindlein, angeregt vom Heiligen Geist, aber lieber Vater. Es ist ja das Begehren des Heiligen Geistes, dieses Gebet, diese Anrede Gottes zu gebrauchen. Und das möchte ich einmal im Nebenhinein sagen. Es gibt viele Glaubenden, die beten nur zu dem Herrn Jesus oder zu dem lieben Heiland. Das ist gewiss richtig. Aber wir sollten auch einmal nach der Anweisung unseres Herrn handeln, der da gesagt hat, alles, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch tun. Und wir sollten auch einmal dem Drängen des Heiligen Geistes nachgeben, der da sagt, aber lieber Vater, denn auch der Vater will geehrt werden. Wissen Sie, wir unterliegen einem Irrtum, wenn wir meinen, wir werden besser erhört durch Jesus als durch den Vater. Weil Jesus mehr Barmherzigkeit habe als der Vater, steht nicht geschrieben als ein Wort des Herrn Jesus, der Vater selbst hat euch lieb. Aber ich möchte weiterlesen. Noch einmal Vers 2. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns enthüllt worden ist, geoffenbart worden ist, nämlich in Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Ort der Offenbarung in der Schöpfung als nur diesen einen Ort, der Sohn Gottes. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habet. Bis hierhin. Da wird mit wissenschaftlichen Begriffen gearbeitet. Die Apostel haben gehört aus dem Munde Jesu. Sie haben die Dinge der Offenbarung, ihn selbst und seine Wunder gesehen. Sie haben ihn bewundernd angeschaut. Sie haben ihn betastet. Und deshalb verkündigen und bezeugen sie den Auferstandenen als die Augenzeugen von Tatsachen und von einer historischen Wirklichkeit. Das sind keine Männer, die Mythen geglaubt haben und die Märchen auf den Leim gegangen sind. Das waren kritische Leute, die Dinge geprüft haben, auch den Auferstandenen und die Auferstehung. Sie haben gehört, sie haben gesehen, sie haben angeschaut, sie haben betastet. Und nun verkündigen und bezeugen sie auch die Tatsachen der Heilsgeschichte Gottes in der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Gottes Offenbarung, von der hier die Rede ist, geschieht immer im Sohn. Und diese Offenbarung im Sohn bedeutet zugleich für ihn, den Sohn des lebendigen Gottes, immer eine Erniedrigung. Wenn der Herr Jesus in Johannes 17, Vers 5 gesagt hat, Vater, wenn ich jetzt zu dir heimkehre, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt, da dürfen wir einmal im Glauben und im Geiste eine Schlussfolgerung ziehen und dürfen erkennen, dass bereits mit der Grundlegung der Welt, mit der Erschaffung der Welt durch den Sohn für den Träger der Offenbarung eine Erniedrigung verbunden war. Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, nicht nur, die ich bei dir hatte vor Bethlehem, sondern vor Erschaffung der Welt. Offenbarung Gottes gibt es immer nur auf dem Wege der Erniedrigung, bis an jene Stelle, wo er selbst der Sohn Gottes am Fleisch und Blut der Brüder teilgenommen hat, wo er versuchbar wurde vom Bösen, wo er eingegangen ist in unsere Sterblichkeit. Wir haben gesehen, dazu möchte ich lesen aus Johannes 1, Vers 17 bis 18. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit, das heißt die Gnade und die Gotteswirklichkeit, ist durch Jesum Christum geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig gezeugte Sohn, einige Handschriften haben hier sogar der einzig gezeugte Gott, der in des Vaters Schoß ist, er hat ihn uns kundgemacht. Und als ehemaliger Theologe habe ich mich gefreut, hier im Grundtext zu lesen, er hat uns Exegese vom Vater gegeben, genaueste Auslegung des Wesens Gottes. Und das ist gewisslich nicht wahr, was ich kürzlich einmal von einem Bruder gehört habe, dass der erste Mensch, der das Wesen des Vaters völlig erkannt hat, der Apostel Paulus gewesen sei. Nein, das ist der Sohn Gottes, der aus dem Schoße und aus der Gegenwart des Vaters und aus der Gleichgestalt mit dem Vater gekommen ist. Auch wenn er zur damaligen Zeit auf dieser Erde vor seiner Erhöhung seinen Jüngern noch nicht alles offenbaren konnte, das ist ein anderes Kapitel. Niemand hat Gott jemals gesehen. Deshalb ist auch der, der Israel in der Wüste geleitet hat, der Engel Jahwes, der Beauftragte Jahwes, der Sohn Gottes. Da gibt es zwei elementare Zeugen. Einmal Paulus, der in 1. Korinther 10 gesagt hat, der Felsen, der das Volk Israel begleitete und führte, war der Christus. Und der andere Zeuge war Moses, der es ja schließlich gewusst haben muss und der im 5. Buche Mose von Jeschurun von Israel Folgendes sagte: Da leitete ihn Jehova allein. Und kein andersartiger Engel, kein andersartiger Gott stand ihm zur Seite und war bei ihm. Kein anderer. Und deshalb schaute Moses das Bild Gottes, wie er es selbst sagt. Und das Bild Gottes ist nach dem Kolosserbrief auch der Christus. Und deshalb sagte der Vater: Mein Angesicht wird mit euch gehen. Und das Angesicht des Vaters ist kein Engel, ist kein irgendwie gearteter Elohim, kein andersartiger Gott. Das Angesicht des Vaters, wesensgleich mit dem Vater, ist der Christus. Ja, das ist wahr. Auch für jene Zeit gilt, keiner hat Gott jemals gesehen. Der ihn offenbar gemacht hat, der Mittler Gottes, ist der Christus, der Gott und Heilige Israels. Und nun noch ein anderes Wort aus Johannes 1. Ich möchte Ihnen heute auch Wort Gottes wieder sagen, wie es so meine Art ist. Denn wissen Sie, ich kann Ihnen ja viel erzählen, aber Sie wollen sich ja vom Worte Gottes nähren. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines einzig Gezeugten vom Vater, voller Gnade und voller Gotteswirklichkeit, voller Wahrheit. Und da ist wirklich ein Unterschied zwischen Sehen und Anschauen. Wir haben es vorhin gehört aus dem Munde des Apostels Johannes. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angeschaut. Ich wandere ja gerne mit meiner Frau in den Bergen. Und da gibt es viele Leute, die das auch tun, die aber nur sehen. Sie gucken in die Gegend, glücklicherweise laufen sie an den Edelweißwiesen vorbei, damit sie nicht alles abrupfen wie die Kühe. Ja, die Kühe sehen sie noch, aber sie schauen die Dinge nicht an. Mit einem inneren Engagement, mit einem wirklichen Interesse, auch für die Pflanzen und für die Mineralien und für die gewaltigen Berge Gottes, die dort aufgetürmt sind und die ganze Landschaft, alles was es dort gibt. Da muss man schon anschauen. Wir haben angeschaut, wir haben betastet. Auch dazu noch ein Wort Gottes hinsichtlich des Auferstandenen aus Lukas 24. Vers 36 und folgende. Während sie aber dieses redeten, stand er selbst, der Auferstandene, in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch, Shalom. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Im Griechischen steht ein Fantasiegebilde. Wissen Sie, dieses Fantasiegebilde schauen nur die Theologen. Die meinen, es wäre ein Geist gewesen, ein Fantasiegebilde. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt? Und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Betastet mich und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, das heißt Muskeln und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße, und sie durften ihn betasten. Wir haben ihn betastet, sagt dann Johannes. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude, es gibt also auch Unglauben vor Freude, und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisches und von einer Honigscheibe, und er nahm und aß vor ihren Augen. Offensichtlich mit gesundem Appetit. Nebenbei gesagt, mir hätte das nicht geschmeckt, gebratenen Fisch und hinterher als Nachspeise Honig. Aber er möchte ihnen demonstrieren, dass er derselbe ist, auferstanden aus dem Grab, aus dem Tode. Und nun vielleicht noch einmal das Wort aus dem ersten Johannesbrief. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habet. Das ist die Verkündigungsaufgabe der Apostel, die da Augenzeugen waren. Ich möchte hier erinnern an das Wort des Apostels Paulus aus 1. Korinther 2, 9 bis 10. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herzen aufgestiegen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Verkündigung, Offenbarung Gottes durch Menschen. Ich möchte Ihnen hier einen Vergleich bieten. Was für eine ungeheure Kluft Gott hier bei dieser Offenbarung seiner selbst überwinden musste. Das wäre ungefähr dasselbe, wie wenn Sie die Aufgabe bekämen, das Wesen der Elektronik und die Funktionsweise eines hochkomplizierten Computers den Ameisen beizubringen. Und zwar jenen Tieren, auf die sie sich setzen, wenn sie im Walde ausruhen wollen, wobei sie vielleicht 20 oder 30 töten, und sie wissen noch nicht einmal, von wem sie getötet worden sind. Ja, das wäre wirklich eine schwere Aufgabe, nicht? Da müssten sie erst einmal die Trillersprache der Ameisen lernen, die sich ja untereinander mit ihren Fühlern verständigen, indem sie gleichsam ein Morsealphabet der Mitteilung betätigen. Ich erzähle Ihnen hier keine Witze, das ist also wirklich so. Aber dann wäre das immer noch nicht möglich. Es gäbe eine einzige Brücke vielleicht, wenn es uns möglich wäre, unseren menschlichen Geist einer Ameise einzupflanzen. Dann vielleicht wäre es möglich. Und das hat Gott getan. Er hat uns geringen Kreaturen, die wir an und für sich Tiere sind, seinen eigenen Geist gegeben. Und nun kann er sich offenbaren. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Nun noch einmal Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Wozu? Damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habet. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Und diese schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Gemeinschaft durch Lichteswandel mit dem Vater und dem Sohn, das gibt völlige Freude. Erfüllung der Freude der Apostel, aber auch Erfüllung der Freude derer, denen diese Botschaft gebracht wird. Johannes sagt, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt, und dann fügt er hinzu, und zwar sollt ihr wissen, mit wem ihr da Gemeinschaft habt, über uns. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Sehen Sie einmal, man muss vorsichtig sein in der heutigen Zeit, wo uns freundliche, höfliche, gewinnende Menschen für ihre Gruppen und Sekten werben wollen. Sie müssen wissen, in welche Steckdose Sie Ihr Kabel stecken und an wen Sie sich anschließen und woher Ihnen die Kraft zufließt, die Power, wie man heute sagt. Und deshalb ist das so wichtig, dass der Apostel Johannes dieses betont. Ihr sollt wissen, mit wem ihr da Gemeinschaft bekommt. Wenn ihr mit uns Gemeinschaft habt, über uns sollt ihr Gemeinschaft gewinnen durch unser Zeugnis mit dem Vater und mit dem Sohn. Und ihr sollt Gemeinschaft haben, wie sie der Vater mit seinem Sohn hat und wie der Sohn Jesus Christus sie mit seinem Vater hat. Das ist ja die wunderbare Botschaft des frohen Evangeliums, der frohen Botschaft nach Epheser 2, dass alle Glaubenden, seien sie nun Juden oder Heiden, die in der gegenwärtigen Weltzeit glauben, durch den Heiligen Geist Zutritt haben zu dem Vater aller Vaterschaften und mit ihm Gemeinschaft haben dürfen durch Jesus Christus. Und so sollte auch, wenngleich wir keine Apostel sind, unsere Verkündigung darauf abzielen, dass Menschen Vertrauen gewinnen zu dem lebendigen Gott, zu dem Vater Jesu Christi, durch Jesus Christus, unseren Herrn, und dass sie über diese Brücke des Vertrauens Gemeinschaft haben zu dem Vater und mit dem Vater. Und deshalb ist es so wichtig, was nun der Apostel Johannes weiter sagt, indem er das Wesen dieses Vaters schildert, mit dem die Glaubenden Gemeinschaft haben sollen, damit sie zur völligen Freude geführt würden. Ich möchte Sie, ehe ich Vers 5 bis 6 lese, zunächst einmal fragen, was war denn die Summe alles dessen, was Jesus in seinem Erdenleben den Jüngern gesagt hat? Auch die Summe alles dessen, was dann später der erhöhte Herr vom Himmel her durch seine Apostel weitergeführt und offenbart hat, indem er sie in das Ganze der Wahrheit hineinführte. Und das wird uns nun in Vers 5 gesagt. Und dieses ist die Botschaft, die wir von Jesus gehört haben und die wir euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Im Griechischen steht das so umständlich, dass man es eigentlich nur auf Bayerisch sagen kann. Niemals, nie nicht ist in Gott Finsternis. Gar keine Finsternis ist jemals in Gott. Was ist das für eine wunderbare Aussage über diesen Gott des Lichtes? Gott ist Licht durch und durch. Das Licht ist das Leuchten seiner Liebe, so wie Hass und Finsternis miteinander verbunden sind. So lesen wir es ja oft in diesem ersten Johannesbrief. Ja, das ist die Botschaft Jesu Christi. Die Summe alles dessen, was er gesagt hat, der Vater ist Licht, in ihm ist keinerlei Finsternis. Diese Offenbarung gibt die Schöpfung nicht. Diese Offenbarung gibt auch die Weltgeschichte nicht. Diese Offenbarung kann sich nur ereignen in Jesus Christus, dem einzig geborenen Sohn des Vaters, der uns Kunde vom Vater gebracht hat. Und da müssen wir wirklich sagen, mit Psalm 94, Vers 20, sollte mit ihm, mit diesem Gott, vereint sein der Thron des Verderbens Und die Antwort kann nur lauten für jeden Glaubenden, nein, nimmer mehr. Und wir dürfen das hinzufügen, was der Apostel Jakobus gesagt hat, in Jakobus 1, Vers 17. Jenes wunderbare Wort, irret euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Wesensveränderung ist, noch eines Lichtes Wechsels Schatten. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Und so dürfen wir die praktische Anweisung aus 2. Korinther 6, 11 bis 16, dass wir als die Glaubenden uns aus jeder Mischung entfernen sollten, auch prophetisch auf das Wesen Gottes übertragen. Die Gerechtigkeit kann keine Gemeinschaft mit der Gesetzlosigkeit haben. Das Licht kann keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Christus kann keine Gemeinschaft mit dem Belia, mit Satan haben. Der Glaube sollte deshalb keine Gemeinschaft mit dem Unglauben haben, der Gottestempel keine Anteil habe am Götzentempel. 1. Johannes 2, 21. Keine Lüge ist aus der Wahrheit, aus dem lebendigen Gott. Und wenn der Satan der Vater der Lüge ist, dann ist die Lüge aus ihm entsprungen. Das Böse ist nicht aus Gott gekommen. Es ist eine Lästerung Gottes, die Gnosis erfunden hat, jene Irrlehre der Apostelzeit und späterhin, dass Gott den Satan und das Böse als böse und satanisch erschaffen habe. Ich möchte hierzu einmal ein Wort lesen aus der Wuppertaler Studienbibel von Kirchenrat de Bohr. Wir dürfen ja auch von anderen Brüdern lernen, nicht? Oder dürfen wir das nicht? Und er hat dort Folgendes gesagt. Das zu erkennen ist wichtig für uns. Es ist nicht selbstverständlich, dass es in Gott keine Finsternis gibt. Menschliche Religionen und Weltanschauungen haben immer wieder versucht, auch alles Dunkel, das wir in der Welt finden, auf Gott zurückzuführen. Dann standen entweder gute und böse, lichte und dunkle Götter einander gegenüber. So haben später Gnostiker in dem Gott des Alten Testamentes einen dunklen, grausamen Welterbauer gesehen, der die Menschen in quälender Gefangenschaft hält, aus der sie der wahre, gute Gott, der Vater Jesu Christi, befreit. Und sie haben hinzugefügt, der Einzige, der diesen Gott verkündigt hat, war Paulus. De Bohr fährt fort, oder es gab in Gott selber finstere Tiefen, die zu seinem unbegreiflichen Wesen gehören. Woher soll all das Dunkle in der Welt kommen, wenn es nicht in Gott, dem Schöpfer des Alls, seinen Urgrund hat, so sagten diese Sektierer. Es mögen solche Gedanken in die Gemeinde eingedrungen sein und eine gewisse Anziehungskraft entfaltet haben. War es nicht geistvoll und philosophisch tiefsinnig, so von Gott zu sprechen? Johannes formuliert dem entgegen, wie völlig ausgeschlossen es ist, dass sich irgendeine Finsternis in Gott befindet. Und deshalb kann auch keine Finsternis aus ihm hervorströmen. Das ist befreiendes Evangelium. Wir brauchen nie zu fürchten, dass uns in Gott etwas Dunkles oder auch nur Zwielichtiges begegnet. Wie zwiespältig ist unser Wesen. Wir enttäuschen wir dadurch Menschen und machen jegliches Vertrauen schwer. Übertragen wir unser verdorbenes Bild auf Gott. Aber Gott ist anders. Wir dürfen ihm unser ganzes Vertrauen schenken, weil es in ihm nur reines Licht gibt. Johannes bereitet mit dieser in sich selbst so einleuchtenden Aussage, dass es im Licht keine Finsternis geben kann, seine weiteren Ausführungen vor. So wesenhaft unmöglich im Licht zugleich Finsternis sein kann, so unvereinbar ist das Bleiben in Jesus und das Geborgensein in Gott mit irgendwelcher bewussten Sünde. Das ist keine willkürliche und unnötig harte Bestimmung. Das geht aus der Lichtesnatur Gottes mit ganzer Notwendigkeit hervor. Ja, das ist wunderbar, dass bereits Jesus dieses verkündigt hat, ehe die Apostel dieses weitergaben. Paulus sagt einmal, ihr habt den Christus nicht also gehört, den erhöhten Herrn, der seine fülle Botschaft durch uns, die Apostel, weitergibt. Und dann sagt er, wie es auch Realität in dem Jesus ist. Das heißt ja doch nichts anderes, als dass die Botschaft des Erhöhten eng verbunden ist mit der Botschaft Jesu Christi in den Tagen seines Fleisches. Und dass sie an der Botschaft Jesu immer wieder geprüft werden darf und kann und muss. Der vertrauenswürdige Gott steht uns hier vor Augen. Verstehen Sie das recht, wenn ich es sage? Wir müssen zunächst einmal Gott rechtfertigen in seinem Handeln und Tun, in der ganzen Schöpfung und auch in unserem Leben. Und dann rechtfertigt er uns. Ja, sagen zu Gott heißt Gott rechtfertigen. Und nun kommt ein Aber. Da werden Sie sagen, ja, so ist das immer. Fünf Wenn. Der Lateiner sagt Conditio sine qua non. Bedingungen, ohne die das Gottesleben uns nicht erreicht. Und diese fünf Wenn stammen aus der Seelsorgepraxis des Apostels Johannes. Sie haben allesamt das Thema der Lebensreinigung in der Nachfolge. Zunächst einmal 1. Johannes 1, Vers 6. Das erste Wenn. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Da kann man dann richtige Dinge in der Gemeinde Gottes sagen. In der Gemeinde wird viel gesagt und vieles bezeugt. Hier geht es gar nicht um das Sagen und Reden der Wahrheit, um das Sagen und Reden der Lüge, sondern um das Praktizieren der Lüge in der Imitation der Frömmigkeit. Es geht hier um die Lebenslüge, wo man andere Dinge vorgibt als die, die wirklich in unserem Herzen wohnen. Und das ist wirklich ein ernstes Wort über den Zwiespalt, der in vielen Gotteskindern herrscht. Wir werden morgen noch darüber zu reden haben, wo man richtige Dinge sagt, wo man richtige Dinge bekennt, wo man mit den anderen Glaubenden manches bezeugt und dennoch nicht die Wahrheit tut und in der Imitation des Glaubens lebt. Dazu noch einmal ein Wort aus der Wuppertaler Studienbibel. Sind denn diese Vertreter eines neuen und höheren Christentums, einer christlichen Gnosis, Lügner? Meinen sie es nicht völlig ehrlich? Haben sie nicht gute Motive? Sind sie nicht von ihrer Sache überzeugt? Wir sind schnell bereit, alles Mögliche als ehrliche Überzeugung zu achten und anzuerkennen. Für die bevollmächtigten Boten der Wahrheit Gottes sieht es anders aus.
Es geht ihnen bei der Wahrheit um die Wirklichkeit, die Gott selbst gezeigt hat. Diese seine Wirklichkeit darf nicht verdeckt, entstellt, zerstört werden. Wer Gottes Wirklichkeit leugnet oder verfälscht, der ist objektiv ein Lügner, auch wenn er subjektiv aus ehrlicher Überzeugung redet und handelt. Vollends ist das so bei der höchsten und endgültigen Enthüllung und Darbietung der Wahrheit Gottes in Jesus. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus sei? Das zweite Wenn. Vers 7. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er, Christus, in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Art der Sünde. Wissen Sie, die Basis für die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist nicht die gleiche Erkenntnis. Da können wir lange warten. Wir haben oft noch nicht einmal mit uns selbst die gleiche Erkenntnis. Ein Jahr später denken wir vielleicht über manches schon anders, weil uns der Geist Gottes durch das Wort und durch die Brüder weitergeführt hat, Neues und anderes offenbart hat. Nein, die Grundlage der Gemeinschaft der Kinder Gottes ist nicht die gleiche Erkenntnis, sondern ist der Wandel im Licht. Das ist Grundlage der Gemeinschaft. Und da brauchen wir nicht zu sagen, wie es nach einer alten Litanei immer wieder in den Kreisen der Frommen geschieht. Wir sollen Gemeinschaft miteinander haben. Wir müssen Gemeinschaft herstellen und haben. Nein, wir haben sie einfach, schlichtweg, wenn wir im Lichte wandeln. Wenn wir im Lichte wandeln, haben wir Gemeinschaft. Nicht nur mit dem Vater und mit dem Sohn und mit den Aposteln, sondern auch untereinander. Und dann heißt es, so wie es Karl Geyer gesagt hat, es gibt nur eine Störung dieser Gemeinschaft. Entweder wir wandeln beide nicht im Licht, oder du wandelst nicht im Licht, oder ich wandle nicht im Licht. Das bedeutet keine Sündlosigkeit. Ich möchte dazu einmal das feine Wort lesen aus Epheser 5, 8 bis 14. Was hierhin gehört zu diesem Lichteswandel, zu diesem dauernden sich immer wieder neu aussetzen, dem Lichte Jesu und dem Lichte seines Geistes. Epheser 5 von Vers 8 bis 14. Denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes, denn die Frucht des Lichtes besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habet keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber strafet sie auch, denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich, selbst zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht, denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Oder eigentlich, denn alles, was offenbar gemacht wird vor dem Angesicht unseres Gottes und Vaters, ist Licht und wird Licht. Und nun möchte ich Sie einmal fragen, weshalb hier in diesem Verse zwei Dinge zusammengekoppelt sind, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Zweite, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wissen Sie, bei Johannes muss man aufpassen. Das ist oft eine göttliche Logik, die unserer Logik widerspricht und die dem Wesen der Dinge so nahe ist, dass man lange darüber nachdenken muss, ehe man an den Kern der Dinge kommt. Wie ist das denn, wenn wir im Lichte Gottes und im Lichte Jesu stehen und wandeln? Gerade dort, wenn wir im Lichte stehen, wird alle unsere Sünde offenbar. Da wird riesengleich der Schatten unserer Persönlichkeit und unserer Sündengeschichte an die Wand geworfen, je stärker dieses Licht Gottes uns bestrahlt. Denken wir an den zweiten Teil des Segens Aarons. Der erste Teil, der Herr segne dich und behüte dich. Und der zweite Teil, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und da müssten wir eigentlich vergehen. Und dann heißt es, und er sei dir gnädig, wenn alles aufgedeckt wird vor seinem Angesicht. Und deshalb im Lichte wandeln. Und dazu brauchen wir Reinigung durch das Blut Jesu, der uns reinigt von jeder Form der Sünde. Vers 8, das dritte Wenn. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Gotteswahrheit, der Christus, ist nicht in uns. Was für eine Aussage, die wir eigentlich wiedergeboren sind, zu dem Zweck, dass der Geist Jesu Christi in uns wohnt, als die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, der Christus selbst in uns wohnt durch den Heiligen Geist. Aber wenn wir uns in einer solchen Weise selbst betrügen und belügen, dann wohnt die Wahrheit Gottes nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Es hat immer wieder Gottes Kinder gegeben. Ich erinnere nur an den Pastor Jonathan Paul, der gesagt hat, er habe endgültig und für alle Zeit die Sünde überwunden und sei nun sündlos. Und verstehen Sie, wenn wir einmal in einem solchen Stande sind, des Hochmutes und des Selbstbetruges, dann ist es eine Gnade Gottes, dass er uns auf unsere Nase fallen lässt und uns vielleicht in Sünde fallen lässt. Damit wir dann von diesem, unserem Hochmut, der schlimmsten Sünde, die es überhaupt gibt, weil es die Sünde Satans ist, geheilt werden. Selbstbetrug. Dahinter steht der ganze menschliche Stolz, der die eigene Persönlichkeit retten will, vor dem Tribunal aus seines Ichs, und der deshalb die Sünde verharmlosen will. Sünde ist nur noch Kavaliersdelikt, ist nur noch ein Fehler, den man in der ersten Kindheit erworben hat, den man dann auf der Couch des Psychiaters korrigieren lassen kann. Und so hat es damals auch Menschen gegeben aus der Gnosis, aus jener Irrlehre, die Paulus genannt hat, verderbliche Wölfe, die in die Gemeinde Gottes einbrechen werden und die Gemeinde nicht schonen werden, die haben sich für Pneumatiker gehalten, für Geistesmenschen, die nicht von der Sünde angetastet werden. Und sie haben gesagt, wir können sündigen. Die Sünde geschieht nur in unserem Fleische, in unserem Leibe, in unserem alten Menschen. Dadurch wird der neue Mensch nicht angetastet. Und wenn wir einmal vor dem Richterstuhl und Richterthron Christi stehen, wo alles offenbart wird, was in der Finsternis ist, auch was in unserem Herzen zutiefst vorgegangen ist, in einem letzten Reinigungsgericht. Und wenn wir beschämt sind über unsere Sünde und sie vielleicht noch einmal bekennen, da wird der Herr Jesus nicht sagen, mein Kind, wovon redest du denn überhaupt? So einfach sind die Dinge nicht. Die Agape, die Liebe Gottes, kann nur darum uns die Sünde nicht anrechnen und das Böse nicht anrechnen, weil ihr alle Sünde, alle Gemeinheit, allen Frevel, alles Böse, alle Lüge, alles Verbrechen seinem Sohn angerechnet hat. Nur so finden wir einen Freispruch. Vers 9, das vierte Wenn. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für ein wunderbares Wort. Von jenem gesegneten Weg des Bekenntnisses der Sünde vor Gott, wo wir dann aber auch die Sünde Sünde nennen sollten, und vor Menschen, wo es Not tut, wenn wir nicht davon frei werden, von der Gewissensanklage. Die Lust am Sündigen vergeht uns im Bekenntnis vor dem Bruder. Wenn wir wissen, dass der Christus selbst den Fluch getragen hat, den er über uns verhängt hat. Und dazu gehört die Wahrheit im Herzensgrund. Karl Geyer hat gesagt, wo nicht Wahrheit wohnt im Herzensgrund, ist das tiefste Wesen nicht gesund. Das ist ein schwerer Weg, wo der alte Mensch stirbt, ein Sterbensweg. Ich möchte dazu lesen Psalm 101, 6 bis 8. Meine Augen werden gerichtet sein, sagt der lebendige Gott, auf die Treuen im Lande, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Wege wandelt, der soll mir dienen. Nichts soll wohnen im Inneren meines Hauses, wer die Lüge praktiziert, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich vertilgen alle Gesetzlosen des Landes, um aus der Stadt Jehovas auszurotten alle die Freveltäter, wie es einmal im Reich des Messias geschehen wird. Wer Trug übt, nichts hasst Gott so sehr wie die Lüge. Auch wenn wir vor seinem Angesicht unsere Sünde beschönigen wollen. Nun heißt es hier in diesem wunderbaren Vers, in Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Art der Ungerechtigkeit, von jeder Form der Sünde. Eigentlich müsste hier stehen, dann ist Gott treu und barmherzig. Nein, er ist treu und gerecht. Da sehen wir wieder die Wesenseinheit Gottes. Einerseits seine Verheißungstreue, aber auch die Christusgerechtigkeit. Wir werden erinnert an 2. Korinther 5, 21. Den, der keine Sünde kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Hier wird die Gerechtigkeit Gottes erfüllt in dem gekreuzigten Christus, dem Gott alles Böse angerechnet hat, den er zur Sünde und zum Fluch gemacht hat. Das ist der große Preis, den er bezahlt hat. Der treue und der gerechte Gott ist es, der in seiner Wesenseinheit uns Gnade erweist, Barmherzigkeit erweist, uns die Sünden vergibt, uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und nachdem wir einmal gereinigt worden sind, durch das Blut des Herrn Jesus Christus, durch das er uns erworben hat für seinen Gott und Vater, damit wir Könige und Priester würden mit dem Christus, dürfen wir uns nun immer wieder neu im Worte Gottes, im Wasserbad des Wortes reinigen lassen, Tag für Tag, und unter dem Anspruch dieses Wortes unsere Sünde bekennen. Das fünfte Wenn in Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir machen Gott zum Lügner in seinem Wort und in seiner Kreuzestat, die er vollzogen hat an seinem erstgeborenen, einziggeborenen und geliebten Sohn. Sehen Sie, und dieses Gott zum Lügner machen, das ist Gotteslästerung. Und das ist die größte und höchste Majestätsbeleidigung, die es gibt. Und das ist nicht nur ein Zweifeln an seinen Verheißungen, sondern auch ein Durchstreichen des Wortes Gottes, das ein Richter und Beurteiler unserer tiefsten Willensmotive und Herzensgesinnungen ist und das als der Kritiker alles offenbar macht. Wir haben ja vorhin von diesem zweischneidigen Messer des Wortes Gottes gehört. Ja, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das Wort, das uns reinigen will. Was ist denn eigentlich das Kennzeichen des Gerechten? Nach Sprüche 24, 16. Der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Er steht wieder auf. Während die Gesetzlosen, wenn sie hingestürzt werden im Gericht Gottes, liegen bleiben. Der Gerechte wird sagen, du Gott und Vater, du Herr Jesus Christus, ich habe dir Schande gemacht durch meine Existenz, durch mein Handeln und Reden. Ich habe deine Würde und Herrlichkeit befleckt und verunreinigt. Ich bin gefallen und liege vor dir auf dem Angesicht. Du hast dein Angesicht über mir leuchten lassen. Nun sei mir auch gnädig. Ich werde dem Satan nicht gehorchen, der mir in die Ohren flüstert, Jesus kommt nie zum Ziel mit dir. Du bist und bleibst ein verlorener Sünder, sondern ich werde aufstehen und dir zur Ehre meinen Weg, den Weg des Gerechten mit Sünde und der doch geheilt und gereinigt ist, weitergehen. Dazu das wunderbare Wort aus dem Propheten Jeremia, Jeremia 8, Vers 4. Und spricht zu ihnen, so spricht Jehova, fällt man denn und steht nicht gerne wieder auf? Oder wendet man sich ab und kehrt nicht gerne wieder zurück? Der Johannes Passion von Johann Sebastian Bach erschallt nach der Verleugnung des Petrus der Choral, bin ich gleich von dir gewichen, stelle ich mich doch wieder ein. Sehen Sie, diese Aussagen sind Konsequenzen aus der fundamentalen Aussage Jesu und seiner Apostel, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis ist und dass wir gewürdigt werden, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater und mit seinem Sohn. Und so lassen Sie mich wenigstens doch noch das sechste Wenn lesen und damit diese Stunde abschließen. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündiget. Nicht als Freibrief zum Sündigen. Wenn aber jemand gesündigt hat, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt, für die Sünden einer ganzen Welt. Dies ist das wunderbare Wort von dem Parakleten bei dem Vater. Und zwar heißt es nicht, dass wir einen Fürsprecher haben, der in Konfrontation mit dem Vater steht, so wie es die mittelalterliche Theologie geschildert hat und so wie es viele Gläubige und Fromme bis heute glauben, dass der Vater nur eines zu gerne tun möchte, dass er uns zusammenschlägt und vernichtet und dass dann der Sohn in letzter Sekunde das Werk des Vaters vereitelt und schreit, Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, indem er dem Vater seine Wunden zeigt. Nein, das ist eine theologische Lüge, eine Theologie der Heiden. Der Vater selbst hat euch lieb. Den Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit hat der Vater in seinem Sohn und mit seinem Sohn ersonnen. Und die beiden, der wahre Abraham und der wahre Isaak, sind diesen Weg des Leidens miteinander gegangen. Und in dem Leiden des Sohnes hat sich das Leiden des Vaters vollendet. Nein, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater, parallel zu dem Vater, sagt das Griechische. Da müssen wir in die Bibel hineinschauen und nicht in irgendeine Dogmatik. Zum Beispiel in Sacharja 3, wo der hohe Priester Josua als der Repräsentant Israels und Jerusalems in seinen beschmutzten Kleidern steht und wo der Satan Anklagen gegen ihn vorbringt. Anklagematerial, das nicht erlogen ist, nicht erfunden ist, dass der Verkläger der Brüder peinlich genau zusammengetragen hat. Was geschieht? Der Paraklet, der Engel Jehovas, Jesus Christus, weist ihn ab. Der Herr schelte dich, Satan. Der Richter weist ihn ab und dann wird Josua neu eingekleidet von den Kleidern des Heils, von den Kleidern Gottes. Er, der Gott dienen will und der doch Sünde hat, so wie wir alle. Das Anklagematerial der Finsternis wird abgewiesen von dem Richter. Darf das ein Richter? Das kann der Richter nur tun, indem er selbst büßt für das, wofür er den Schuldigen freispricht. Und das hat er getan. Er hat bezahlt. Am Kreuz auf Golgatha. Bis auf den letzten Heller. So ist er der Paraklet bei dem Vater, der das Anklagematerial der finsteren Mächte abweist, weil er dieses Anklagematerial selbst, als er am Kreuze hing, an den Balken des Kreuzes angenagelt hat und die Schuldschrift zerrissen hat. Noch einige Worte und damit sei dann wirklich Schluss. Ich habe Ihre Geduld lange genug in Anspruch genommen. Hebräer 7, 25. Er vermag völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Hebräer 9, 24. Der Christus ist in das wesenhafte Heiligtum, in den Himmel selbst eingegangen, um in der Gegenwart vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und Römer 8, 31 bis 34. Wer wird wieder die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Etwa Gott, welcher sie rechtfertigt? Wer wird sie verdammen? Christus, der für sie gestorben ist, der auferweckt worden ist, der zur Rechten Gottes sich für uns verwendet? Und so kann uns nichts scheiden von der Liebe und von dem Lichte Gottes, das in Christus Jesus offenbar geworden ist. Amen.